Taten der Apostel. Zwei Sonntage schon hat uns Kapitel 12 in der Apostelgeschichte in Atem gehalten. Es ist viel Handlung in diesem Kapitel. Action heißt das Neudeutsch, ja? Viel Action drin. Teils in ganz kurze Worte gefasst, wie zum Beispiel Kapitel oder Verse 1 und 2. Ich lese mal. Und um diese Zeit ließ König Herodes verschiedene Mitglieder der Gemeinde von Jerusalem festnehmen und schwer misshandeln. Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. In ganz kurzen Worten so viel gesagt. Dann aber auch finden wir den ausführlichen Bericht von der Gefangennahme des Petrus und vor allen Dingen von der wundervollen Befreiung des Petrus in diesem Kapitel. Im ganzen Kapitel haben wir es mit Herodes zu tun, dem jüdischen König. Genau genommen bis Vers 23 haben wir es mit Herodes zu tun. Es ist die Geschichte vom Herodes. Und als sachliche Überschrift können wir setzen: Angriff auf die Gemeinde Jesu in Jerusalem. Dies ist der zweite Angriff auf die Gemeinde in Jerusalem. Vom ersten Angriff auf die Gemeinde erzählt uns Kapitel 8, Vers 1. Dort sagt nachdem Stephanus gesteinigt wurde, heißt es, an diesem Tag begann für die Gemeinde in Jerusalem eine harte Verfolgung. Alle, die zu ihr gehörten, zerstreuten sich über Judäa und Samarien, nur die Apostel blieben in Jerusalem. Saulus leitete diese erste Verfolgung mit dem Ziel, die Gemeinde zu vernichten, bis er selber vor Jesus in den Staub sank, dort vor den Toren von Damaskus, auf den Knien. Und damit brach scheinbar das ganze Aufbegehren der jüdischen Führung gegen Jesus zusammen. So habe ich den Eindruck beim Lesen. Und dann, nachdem Saulus sich als junger Christ in seine Heimatstadt Tarsus zurückgezogen hat, heißt es dann in Kapitel 9, Vers 31, die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien erlebte nun eine friedliche Zeit. Die Gemeinde erlebte eine friedliche Zeit. Das waren, wenn man die Zeit oder ja, den Chronisten glaubt, waren das etwa 6 bis 7 Jahre, die sie friedlich lebten und sich auferbauen konnten. Es heißt, da sie festigte sich und machte Fortschritte in einem gottgefälligen Leben. Der Heilige Geist stand ihnen bei und ließ die Zahl der Glaubenden ständig zunehmen. Sechs bis sieben Jahre, bis Herodes ins Rampenlicht trat und sich um die Gunst der führenden Juden bemühte in Jerusalem und erneut gegen diese Gemeinde vorging. Während Saulus bei der ersten Verfolgung alle Jesus-Nachfolger im Visier hatte, geht Herodes wohl nur gegen leitende Christen in Jerusalem vor. Und so sehen wir am Anfang des Kapitels einen König, der meint, er hat alle Gewalt in seiner Hand. Und er kann willkürlich gegen die Menschen der Gemeinde vorgehen. Er meinte das. Gegen Ende des Kapitels sehen wir dann plötzlich, wie er plötzlich zugrunde geht. Er wird von Würmern gefressen, heißt es. Und das sehr plötzlich. Zeitzeugen, wie Josephus sagt, dass er krank gebeugt diesen Festtag verließ, an dem er diese große Rede gehalten hatte und der Engel ihn darauf entschlug. In starkem Kontrast zu diesem Auftreten des Königs Herodes heißt es in Vers 24 wieder ganz kurz, Kapitel 12, Vers 24, die Botschaft Gottes aber breitete sich aus und die Zahl der Glaubenden nahm immer mehr zu. Und wenn wir das hier nach Luther sehen, und das Wort des Herrn wuchs und mehrte sich, ganz kurz, als starker Kontrast zu diesem Angriff des Herodes auf die Gemeinde von Jerusalem und sein Untergehen. Aber die Gemeinde, aber das Wort des Herrn wuchs und mehrte sich. Ein Machthaber versuchte unter Beifall des jüdischen Volkes die Gemeinde zu zerstören, der Gemeinde schweres Leid zuzufügen. Aber das Wort des Herrn wuchs und mehrte sich. Ganz verschieden auch die Schicksale oder das Schicksal der Boten, die das Wort des Herrn weitertrugen. Jakobus, er muss sterben und kein Engel bewahrt ihn vor dem Henker. Selbst hier im Bericht ist nur in einem kurzen Satz erwähnt. Und Petrus, er wird befreit und seine Geschichte wird uns hier erzählt. Diese wunderbare Befreiung wird für die Gemeinde damals wie auch zu aller Zeit zur Gewissheit, dass keine Weltmacht die wehrlosen Boten Gottes antasten kann, solange Gott sie für seinen Dienst noch gebraucht. Nach diesem Vers 24, wo es heißt, das Wort des Herrn wuchs und mehrte sich. Nach dieser Aussage ist die Hauptsache in diesem Kapitel nicht das Befreiungswunder, das Petrus und das die Gemeinde dort erlebt, sondern die Hauptsache ist, dass durch Sieg oder Niederlage, durch Befreiung oder williges Leiden und Sterben, das Wort des Herrn wächst und sich mehrt. Das ist die Hauptsache. Das Wort des Herrn als eine selbstständige Größe hier und in der Zeit überhaupt, als eine selbstständige Größe und Lebensmacht, von menschlichen Boten allerdings weitergetragen und doch unabhängig von dem Schicksal der Boten selber. Der eine Bote geht durch Auspeitschen, durch Leiden und Tod, der andere geht weiter und verkündet die Botschaft bis fast an die Enden der Welt. Und so ist die Geschichte, die Lukas hier schreibt und auf die es wirklich ankommt, die, dass das Wort des Herrn wächst und sich mehrt. Das ist die Apostelgeschichte. Mindestens zehn weitere Stellen finden wir in der Apostelgeschichte, die es ähnlich sagen, dass das Evangelium sich ausbreitet, eben, dass das Wort des Herrn sich wächst und sich mehrt. angefangen schon in Kapitel 2, Vers 41. Den kennen wir nur allzu gut, wo gesagt ist, dass an einem Tag 3.000 Menschen zum Glauben kommen und sich taufen lassen. Und dann geht es immer weiter, immer mehr Menschen fügt Gott der Gemeinde zu. Und an einigen Stellen heißt es wörtlich, wie es hier an der Tafel steht, das Wort des Herrn wuchs und mehrte sich. Was sagt uns das nun? Was sagt uns dies alles? Wenn wir diese Gemeinde in Jerusalem beobachten, uns anschauen, dann sehen wir einen rasanten Start. 3.000 Menschen am ersten Tag. Und nach circa 2 Jahren, gut, wir haben dazwischen noch einmal in Kapitel 5 die Aussage nach der Heilung dieses Gelähmten an der Tempeltür und nach kraftvollen Predigten der Jünger, wuchs allein die Zahl der Männer bis auf über 5.000 an. Nachher finden wir keine Zahlen mehr. Einmal noch erwähnt Jakobus später in Kapitel 21, dass in Jerusalem, nachdem vorher alle Jerusalem verlassen hatten, in Jerusalem wieder die Zahl der Juden in die Tausende ging, die Jesus Christus angenommen hatten. Noch einmal eine Zahl, aber hier sonst finden wir keine Zahlen mehr. Aber nach 2 Jahren, um die Zeit des Stephanus, waren es Tausende, die sich zu Jesus bekennen. Und nach jubelnder Freude, wie es in Kapitel 2 heißt, wie sie sich im Tempel und in den Häusern trafen, nach jubelnder Freude und großer Einigkeit, kommt dann im griechischen Stadtviertel eine erste Unstimmigkeit auf. Wir kennen das. Die Versorgung der Witwen lief nicht reibungslos. Es wird dann eine Struktur gefunden, die den Frieden in der Gemeinde wiederherstellt. Die ersten Diakone also werden eingesetzt und verrichten ihren Dienst. Darauf heißt es in Kapitel 6, Vers 7, die Botschaft Gottes aber breitete sich weiter aus und die Zahl der Glaubenden in Jerusalem stieg von Tag zu Tag. Auch viele Priester folgten dem Aufruf zum Glauben. Es lief großartig in Jerusalem. Und dann, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, wird Stephanus gesteinigt. Ohne ordentlichen Prozess stirbt er unter dem Steinehagel. Und eine Gegenbewegung zur Gemeinde entsteht unter den Juden und diese Dynamik, die durch die Steinigung des Stephanus aufkam, die nutzten die führenden Juden, allen voran Saulus, und leiteten eine handfeste Verfolgung der Christen ein. Männer und Frauen wurden gefasst und hinter Gitter gesperrt und viele wurden ausgepeitscht, damit sie sich vom Glauben an Jesus wieder abkehren, und die sich nicht abkehrten, wurden getötet, wurden hingerichtet. So berichtet das Paulus in Apostelgeschichte 26. Er bezeugt das dort. Er war daran beteiligt, der Hauptschuldige. Daraufhin flohen alle aus Jerusalem, bis auf die Apostel. Wir haben es gelesen. Und sie zerstreuten sich über Judäa und Samarien. Wurde Gottes Werk dadurch gehindert oder die Gemeinde gar zerstört dort in Jerusalem. Darüber hinaus im Gegenteil. Die Zerstreuten verkündeten überall die Botschaft Gottes und es entstanden viele neue Gemeinden. In Kapitel 9, nachdem die Gemeinde zur Ruhe gekommen war, als Paulus zum Glauben gekommen war, dann heißt es, Petrus durchzog das ganze Land und besuchte die einzelnen Gemeinden, die dort überall entstanden waren, in Judäa, Galiläa und Samarien. Was hatte Jesus zu den Aposteln gesagt am Anfang? Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und Samarien, in ganz Judäa und Samarien und weiter. Und genau das geschah hier. Aber musste Gott gleich so hart eingreifen und sogar Blut fließen lassen? Die Geschichte, die Kirchengeschichte hat wiederholt gezeigt, dass das Blut der Märtyrer der Same ist, aus dem neue Gemeinden entstehen, neue Gemeinden wachsen. Ist das nicht auch unsere Geschichte? Nicht in neuester Zeit, aber im Laufe der 500 Jahre der Täuferbewegung und später der Mennoniten. Die ersten 200 Jahre waren sehr ungemütlich für unsere Vorfahren. Nirgendwo konnten sie sich kuschelig einrichten, überall Verfolgung für sie. Mindestens 200 Jahre, in der Schweiz waren es gute 300 Jahre. Als es dann hier und da kuschelig in den Gemeinden wurde und der Missionsauftrag Gottes völlig vergessen war, das lief oft nebeneinander her. Da entwickelte sich die politische Lage so, dass sie wieder mal zerstreut wurden. Dass wieder mal Same ausgestreut wurde, das Blut der Märtyrer. Und Neues entstand. Es entstanden wieder neue Gemeinden. Irgendwo sind wir damit beteiligt, als meine Großeltern und damit viele andere damals in Russland enteignet und damit auch entwurzelt wurden. Da dachte Gott schon an die vielen Indianervölker in Paraguay, im Chaco, die keinen Zugang zum Evangelium hatten, die ein trauriges und hoffnungsloses Dasein führten. Und schon bald, als die Siedler dort ankamen, fingen sie mit der Indianermission an. Nachher und heute sind da viele große Gemeinden entstanden. Ich rede dieses grausame Regime dort in der Sowjetunion nicht schön. Und das, was da alles geschehen ist. Die Christenverfolgung war ja auch nur ein Aspekt dieser großen Säuberung, die dort geschah. Aber dennoch ist das Blut der Märtyrer der Same der Gemeinde. Was schlussfolgern wir jetzt aus dieser Beobachtung? Meine erste Schlussfolgerung ist, dass Gemeinde Jesu nicht zuerst als Wohlfühlgemeinschaft berufen ist. Es heißt ja, und feierten das Mahl des Herrn in jubelnder Freude und aus reinem Herzen. Und auch Paulus gesteht das der Gemeinde zu, wenn ich in in 1. Timotheus Kapitel 2 lese, da finde ich, da sagt Paulus, als erstes und wichtigstes, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet, und zwar für alle Menschen. Bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott. Betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben. Warum? Damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit. Wir dürfen und sollen dafür beten, dass wir in Ruhe und Frieden leben können, dass wir eine Wohlfühlgemeinschaft sind. Ja, wenn ich dann direkt weiterlese, so ist es gut und gefällt Gott unserem Retter. Er bleibt aber immer noch der Retter und das heißt dann weiter, er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Denn das ist ja unser Bekenntnis, nur einer ist Gott und nur einer ist auch der Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich Jesus Christus. Er gab sein Leben, um die ganze Menschheit von ihrer Schuld loszukaufen. Das gilt es zu bezeugen und in dieser von Gott uns gegebenen Zeit. Gott will, dass wir in unserer guten Gemeindeatmosphäre, in unserer Wohlfühlgemeinschaft den Missionsauftrag nicht vergessen, denn er ist ein Retter. Er will, dass das Wort des Herrn wächst und sich mehrt. Diesen Willen gibt Gott niemals auf. Dass die Zahl der Glaubenden immer mehr zunimmt. Und gerade das ist ja eigentlich auch Grund zu größter Freude in der Gemeinde, ist viel mehr auf dabei. Denn wenn Menschen zum Glauben kommen hier bei uns und sich taufen lassen und wir sie in die Gemeinde aufnehmen, das sind immer Höhepunkte in der Gemeinde. Das ist Grund größter Freude. Ja, das will Gott. Da will Gott, dass wir uns bei wohlfühlen, dass da eine gute Atmosphäre ist, wo gerne Menschen aufgenommen werden. Also die erste Schlussfolgerung: Gott hat die Gemeinde nicht in erster Linie als Wohlfühlgemeinschaft berufen, sondern wenn schon, dann zugleich, dass wir den missionarischen Auftrag wahrnehmen. Meine zweite Schlussfolgerung aus der Geschichte der Gemeinde ist, wenn wir einen Pastor und Älteste haben, in der Gemeinde haben, dann sind sie nicht dazu da, uns zu betüddeln und schon gar nicht uns Alten. Wenn sie sich um jemanden kümmern, dann um Neugeborene und Kranke, also um Neubekehrte und solche, die in Not geraten sind, wenn überhaupt. Ist eigentlich auch nicht ihre Aufgabe, wie wir das hier in der Schrift lesen. Nur wenn die Ältesten gerufen werden von jemand Krankes, um mit ihm zu beten, ist das natürlich ihre Aufgabe. Aber sonst, glaube ich, sind wir als Väter und Großväter, als Mütter und Großmütter im Glauben, für diese Fälle zuständig, die Neugeborenen zu pflegen, sie im Wort Gottes zu unterweisen und durch unser gutes Beispiel sie in das Glaubensleben hineinzuführen und die in Not geraten, aufzufangen. Das ist unser aller Aufgabe, nicht die des Pastors und der Ältesten. was sollen die Leiter denn überhaupt machen, fragen wir uns, oder? Wir haben es schon gelesen in Kapitel 6 bei unserem Studium. In Kapitel 6, Vers 2 bis 4, da schreibt Lukas: Da riefen die 12, als diese Unstimmigkeit da aufkam wegen der Witwenversorgung, da riefen die 12 die ganze Gemeinde zusammen und sagten: Es geht nicht an, dass wir, was die Verkündigung der Botschaft Gottes vernachlässigen und uns um die Verteilung von Lebensmitteln kümmern, um all die Nöte in der Gemeinde kümmern. Darum, liebe Brüder, wählt aus eurer Mitte 7 Männer, wir kennen das, was Petrus hier sagt, wir selbst, die Apostel, die Leiter also, wir selbst werden uns auch weiterhin mit ganzer Kraft dem Gebet und der Verkündigung der Botschaft Gottes widmen. Das ist ihre Aufgabe. Petrus grenzt das hier ganz scharf ab. Das ist unsere Aufgabe. Auch Paulus sagt etwas dazu in Epheser Kapitel 4, heißt es. Dort spricht er von den Gaben, dann sagt er, Gott hat Gaben ausgeteilt, etliche in Vers 11, er zählt da auf, die Leitungsgaben. Und dann sagt er, deren Aufgabe ist es, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, sich aufbaut oder aufgebaut wird. Also uns dazu bereit zu machen, dass wir diese Aufgaben in der Gemeinde alle wahrnehmen. Ja, es ist ja viel mehr erreicht, wenn wir alle uns um die Neuen kümmern, wenn wir alle uns um die Nöte der Gemeinde kümmern, dann können viel mehr Nöte bearbeitet werden und dann kann viel mehr Freude entstehen in der Gemeinde. Was sollen also die Leiter machen? Das Erste, das Gebet, das sollen wir zwar auch alle, wie Paulus das im Timotheusbrief schreibt, das Erste und Wichtigste für die Gemeinde ist das Gebet für alle Menschen, aber auch für die Regierenden, heißt es da. Und das Zweite, die Verkündigung des Wortes. Wir sollen zwar auch alle bereit sein, über unseren Glauben Auskunft zu geben, also das, was wir glauben, in Worte zu fassen und vor allen Dingen an den wir glauben, anderen Menschen vorzustellen. Aber der Pastor soll uns mit seiner Verkündigung dazu ausrüsten und mit der Lehre, die wir in der Gemeinde haben. Auch viele andere Aufgaben in der Gemeinde müssen getan werden und auch da sorgen die Leiter für die nötige Zurüstung der einzelnen Mitglieder. Das ist ihre Aufgabe. Ist natürlich nirgendwo untersagt, Michael, dass du niemanden besuchen sollst. Um Gemeinschaft zu haben, mit ihm zu haben und auch Mut zuzusprechen. Aber wenn der Michael mich besucht oder wen auch immer, dich, Orlando oder Elli oder Claudia, wenn der Michael mich besucht und dich, dann soll durch meinen freudigen Glauben und dann durch meine Liebe zu Jesus und zur Gemeinde auch er ermutigt werden und geradezu angesteckt werden und das Feuer in ihm neu entfacht werden durch mein freudiges Nachfolgen Jesu. Für unsere Sorgen und Nöte, da haben wir doch unser Kämmerlein, wie es so heißt. Die bringen wir dem lieben Gott, die laden wir doch nicht dem Pastor auf. Der hat doch seine eigenen Dinge zu tragen. Der ist genauso ein Mensch wie wir, der hat seine Familie. Das Geld reicht niemals aus, bei uns nicht, bei ihm auch nicht. Und alles andere drückt ihn genauso wie uns. Warum soll er dann unsere Nöte auch noch alle tragen? Die trägt der liebe Gott, hat er doch zugesagt. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Haben wir das schon gelernt? Viele haben es gelernt, ja. Natürlich tauschen wir gerne darüber aus, wie Gott uns unsere Sorgen abgenommen hat. Da wollen wir gerne drüber sprechen und das bezeugen, aber sie nicht dem Pastor oder den Ältesten aufladen. Wie sollen die das tragen? Ja. Vielleicht auch noch, dass wir unseren Hauskreis damit einspannen, wenn wir Nöte haben, oder einfach andere Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Das ist eben Gemeinde. Das ist Gemeinde. So wollen wir zusammenstehen und dem Namen Jesus Ehre machen. Und Sinn. Und das gibt unserem Leben Ziel und Sinn. Jesus hat sein Leben in den Tod am Kreuz gegeben, damit unsere Sünde, unsere Schuld bei Gott und damit unsere Sünde, unsere Schuld bei Gott bezahlt. Er ist vom Tod auferstanden und er will, dass alle Menschen davon hören. Und dass sie aus ihrer Verlorenheit und aus ihrer Hoffnungslosigkeit gerettet werden und Kinder Gottes werden. Das sollen wir leben als Gemeinde und verkündigen. Ja, Gott hat uns das nicht zuerst dazu berufen, eine Wohlfühlgemeinschaft zu sein. Das gehört schon dazu. Aber er möchte, dass das Wort des Herrn wächst und sich mehrt. Dafür sind wir da. Das ist unsere Aufgabe. Und dafür tun wir all unsere Dienste in der Gemeinde. So wie der eine Arbeiter, der da saß, oder eine ganze Reihe Arbeiter saßen und kloppten Steine, hauten Steine zu. Und als der eine gefragt wurde, was machst du hier? Die anderen sagten, Steine kloppen. Er sagte, ich baue eine Kathedrale. Ich baue die Gemeinde Jesu. All unsere Aufgaben in der Gemeinde wollen wir mit diesem Ziel, mit dieser Gewissheit tun. Ich baue die Gemeinde Jesu. So wollen wir zusammenstehen. Gott segne uns dabei. Amen.